Jetzt geht's los. Okay. Jo, dann begrüße ich alle nochmal offiziell zum Beginn der Vorlesung. Einmal kurz rekapitulieren, was haben wir bisher gemacht? Bisher haben wir gemacht, wir haben uns letztendlich eine ALU gebaut. Damit können wir rechnen. Wir haben uns Register angeguckt, wir können was speichern. Wir haben uns Tree-State-Geschichten angeguckt, damit können wir eine Ausgabe machen, also zunächst einmal auf den Bus und von da aus geht es dann weiter, das Weiter. Wir machen die CPU-Design, also das Weiter ist dann Geschichte anderer Vorlesung. Also rechnen, speichern, I.O. Das ist im Prinzip alles, was eine CPU kann. Und Sie können wir jetzt diese Bauteile zusammenstöpseln und haben eine CPU. Die Frage ist jetzt natürlich nur, was muss man überhaupt, was soll so eine CPU überhaupt leisten? Und CPU soll letztendlich Assembler-Statements ausführen können. Die Erfahrung der letzten Jahre sagt mir, Assembler-Programmierung hat hier keiner bisher so wirklich gemacht. Oder doch? Wer sagt denn, dass er richtig fit ist in Assembler-Programmierung? Also nicht richtig, sondern so fast fit, wenn ich das so interpretieren darf. Okay, und der Rest der Mannschaft, naja, okay, kommt man auch im Studium normalerweise nicht dran, ne? Man kriegt irgendwie Java oder C oder sowas vorgesetzt und normalerweise freiwillig programmiere ich auch nicht in Assembler. Allerdings, wenn wir noch sehen, so ein paar Sachen, die brauchen wir jetzt einfach. Gut, das eine ist eine Hochsprache. Also Hochsprache ist alles, was oberhalb von Assembler ist, jedenfalls nach dem, was ich hier so erzähle. Soll heißen, irgendwie so, was ihr kennt, C, C++, Java, COBOL, Fortran, ich weiß nicht, kennt jemand noch was anderes oder braucht jemand noch was anderes? Also das sind heutzutage, glaube ich, die Programmiersprachen, 99% könnt ihr damit erschlagen. Die sind erst einmal so, wie man es hinschreibt, nicht ausführbar. Das ist letztendlich ASCII-Text normalerweise. ASCII-Text ist wie ein Brief an die Oma auch Text. Ne? Da kann ein Rechner erst einmal überhaupt nichts mit anfangen. Gut, was der Compiler macht, Compiler baut die Hochsprache um in ja, das, was man so als Maschinensprache bezeichnet. Maschinensprache, das sind die Nullen und Einsen. Okay, die wollt ihr nicht wirklich. Ne? Nullen und Einsen und davon ein paar Megabyte. Nee, nicht freiwillig. Ich mache das zurzeit gerade. Wir restaurieren nämlich den alten SUSE-Großrechner im Rechenzentrum. Pff, Assembler, was das dann? Ne? Da schreibt man Nullen und Einsen. Ja. Fürchterlich. Also das, was wir hier machen, wir gucken uns eigentlich nicht die Nullen und Einsen an. Naja, so kurzzeitig auch mal, aber einmal ganz schnell, dass ihr wisst, was das ist und dann ist gut. Was wir uns hier angucken, ist so die symbolische Maschinensprache, also Assembler-Text. Muss man dazu sagen, Assembler-Code kann ich praktisch 1:1 in diese Nullen und Einsen übersetzen und die Nullen und Einsen kann ich 1:1 auch wieder zurück übersetzen. Bis auf, was weiß ich, wenn ich irgendwelche Variablen verwende, die Namen, okay, die gehen verloren, aber da kann ich im Prinzip irgendwelche rein. Jo, normalerweise macht das ein Compiler und ich bin glücklich. Naja, so als jemand am Hochleistungsrechnen, der ist manchmal nicht ganz glücklich, der versucht dann noch irgendwie so bei der entscheidenden Stelle vielleicht noch ein paar Millisekunden rauszuquetschen. Das sind so Spezialfälle, wenn man sich denkt, naja, die CPU kann eigentlich bessere Instruktionen, die der Compiler aber beispielsweise nicht verwendet. Typischerweise heutzutage Intel-Welt, die meisten CPUs, die man heute so kaufen kann, die kennen so MMX, SSE, AVX, wie heißen die ganzen Extensions? Ich kriege die immer, diese drei Buchstaben kürzlich, ich kriege sie immer so durcheinander. Die meisten CPUs kennen irgendwelche Erweiterungen für ja, Multimedia im Allgemeinen. Aber ein Compiler verwendet die schlicht nicht. weil ein Compiler nicht weiß, ist das jetzt eine CPU mit diesen Extensions oder nicht. Wenn man es nicht weiß, dann nimmt man sie lieber nicht. Ja, wenn ich aber weiß, ich habe so eine CPU, dann benutze ich vielleicht die Dinger. Ja. Also wenn ihr mal in die Automobilwelt geht, ne, Bosch und Co. und Zulieferer davon, die haben irgendwelche kleinen Mikrocontroller und sollen für die Mikrocontroller Code erzeugen. Da gibt es dann von dem Mikrocontroller-Hersteller auch einen passenden Compiler, aber den nimmt man besser nicht. Die sind alle so grottenschlecht, die Dinger. Da kommt nichts bei raus. Da muss man dann auch wieder Hand anlegen, was weiß ich, die Funktion, die falsch übersetzt wird oder so grottenschlecht übersetzt wird, dass man es eigentlich nicht brauchen kann. Da muss man halt dann händisch machen. Und last but not least, es gibt Teile, die gibt es in der Hochsprache einfach nicht. Also typischerweise irgendwie so C oder Java kennen kein I/O. In C kann man Printf hinschreiben, in C++ kann man diese Größer-Kleiner-Zeichen hinschreiben für I/O. Das sind aber letztendlich unter der Haube irgendwelche Library-Funktionen, die da aufgerufen werden. Java genauso. Und die Library-Funktionen, ja, rufen andere Library-Funktionen auf, aber irgendwann ist Endstation. Da muss dann auch mal Assembler-Programmierung her. Und genauso in der Geschichte hier mit Interrupt Exception System Calls, die kann man in C, Java, C++ nicht hinschreiben. Da gibt es einfach keinen. Ne? C ruft eine Unterfunktion auf und die Unterfunktion in der Library, die macht dann vielleicht den System Call. Jo. Normalerweise, Informatiker sollten, naja, so einen Hauch von Ahnung Assembler-Programmierung haben, dass man weiß, was das ist. Das auch notfalls dann mal machen kann, so in Ausnahmefällen. Und ansonsten nicht freiwillig. Aber hier, wenn wir natürlich jetzt eine CPU bauen wollen und wir wissen nicht, wie Assembler-Programmierung geht, dann kann man auch keine CPU bauen. Wenn man noch gar nicht weiß, was sie überhaupt ausführen soll, dann geht das einfach schlicht nicht. Ja, ein paar andere, hier so die andere Ecke, Compiler bauen. Ne? Also wenn an der Ecke ist, wenn ich Hochsprache in Assembler übersetzen will, ja, dann muss ich auch Assembler können, hilft alles nichts. Noch so ein paar andere Geschichten, ja, Betriebssystemprogrammierung, wenn ich dann I/O machen will. Ne? Und naja, manchmal muss ich es auch noch wissen, ich will zwar gar nicht Assembler programmieren. Ne, Betriebssystem, was sich heute einen Linux-Kern anguckt, von den, ich weiß gar nicht, 200 Megabyte Sourcen, sind wahrscheinlich 199,99 Megabyte sind C. Aber es sind noch so ein Hauch von Assembler dabei. Also das meiste kann man schon in C machen. Das Einzige, was man wissen muss, ist, was darf ich denn in C tun, damit nichts Böses unten rauskommt. Also auch da muss man so ein bisschen beleckt sein, was Assembler-Programmierung angeht. Jo, und natürlich hier so effiziente Algorithmen, wenn es darum geht, irgendwie High Performance rauszuquetschen aus irgendeiner CPU, dann sollte man natürlich auch wissen, was unter der Haube so ein bisschen passiert. Jo, was wir uns angucken wollen, das Erste ist, wie machen wir, moin, aus Hochsprache Assembler-Code. Das heißt, wir spielen mal händisch so ein bisschen Compiler. Allerdings jetzt nicht ins Detail, logisch, falsche Vorlesung. Das Einzige, was wir uns angucken wollen, ist so ein, ja, dass man so eine Idee kriegt, wie man in Hochsprache geschriebene Programme übersetzen könnte. Das machen wir jetzt nicht, aber sondern, dass man eine Idee kriegt, wie man das umsetzen kann. Ja, Konstrukte, wie gesagt, I/O-Operationen und Interrupt Exception System Calls, die gibt es in den meisten Programmiersprachen nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also hier so mit Exceptions, da kennen Java und C++ ja so ein bisschen was. Nicht alles, was die Hardware kann, aber Teile. Ja, und ansonsten hier so, wir haben was zum Speichern, wir können rechnen und wir haben unsere Kontrollstrukturen, if, then, else und das ganze Zeugs außenrum. Die Idee ist jetzt, das, was in Hochsprache hinschreibbar ist, zerlegen wir mal oder wandeln wir mal um in einfache Geschichten. Einfaches Beispiel in Arithmetik, ich kann hinschreiben, großen Ausdruck. Das jetzt direkt in Assembler umzusetzen, keine Ahnung. Aber was man machen kann, man kann zum Beispiel diesen Ausdruck natürlich zerlegen, immer in binäre Ausdrücke. Und Einführen von temporären Variablen machen wir nachher. Und dann sieht man, jeden Ausdruck, den man in C, C++ oder so hinschreiben kann, kann ich runterbrechen auf einfache Ausdrücke. Ja, und so ähnlich die anderen Geschichten, die da standen, zerdröseln wir jetzt auch. Also das eine, Variablen müssen wir irgendwie abbilden auf was Einfacheres. Gut, und dann kann man sagen, die einfachen Variablen, also das, was C, C++, Java und so als einfache Variablen bieten. In Java sieht man es besonders schön. Was gibt es da? Es gibt Byte, Int, Long, Character, Short. Was haben wir noch? Und als Also Double und Float, das sind noch einfache Variablen. Und als letzter Punkt die Referenzen. Und alles andere ist in Java auch was Besonderes, ne? Also Objekte, die muss ich irgendwie speziell definieren und so, das ist was Besonderes. So ähnlich ist es, und deshalb ist es in Java auch so, so ähnlich ist es in Assembler. Gehen wir mal von diesen ganz einfachen Variablen aus. Die kann man nämlich so wie sie sind, praktisch speichern. Eine Möglichkeit im Register in einer CPU, was ein Register ist, wisst ihr ja inzwischen. Jo, jetzt gibt es in der CPU normalerweise natürlich mehr als ein Register. Da muss man die Dinger irgendwie benamen, benummern, keine Ahnung. In der Hardware ist es logischerweise eine Nummer. Register 0, Register 1, Register 2, Register 3. Wie viel die CPU halt hat. In der Praxis werden diese Register häufig mit Namen versehen. Warum? Also Beispiel aus der Intel-Welt, der Stackpointer, das ist immer das Register 3. Frag mich nicht, warum 3, ist es halt. Aber damit man sich das besser merken kann, heißt das Register 3 eben nicht Register 3, sondern SP, Stackpointer. Der Akkumulator in vielen CPUs ist normalerweise Register 0, heißt dann aber nicht Register 0, sondern Register A für Akkumulator oder so. Ich werde das hier im Folgenden immer so hinschreiben, dass ich vor den Namen oder für die Nummer so ein Prozentzeichen davor schreibe. Dann ist immer klar, die 1, die da steht, mit dem Prozent davor, ist das Register mit der Nummer 1, nicht die Zahl 1. Jo, ihr könnt euch vorstellen, wenn sowas in der CPU existiert, so ein Register, dann wird es davon nicht so unendlich viele geben können. Typische Beispiele: Intel, die alten 32-Bit-CPUs hatten standardmäßig 8 Register, 8 General-Purpose-Register. Die neueren AMD 64-Geschichten haben 16 Register, so. Typische andere CPUs haben 32 Register. Ja, und dann hört es eigentlich auch schon auf. Also jetzt CPUs mit noch mehr Registern, Spezialfälle. Ja, warum eigentlich? Register sind doch gut, kann man doch schnell was dann speichern und ja. Das ist jemand, der schon die CPU halb fertig hat, genau. Wenn ihr aus einem Register was rauslest, dann selektiert ihr das Register, was ihr haben wollt, mit einer Nummer. Die Nummer geht in den Multiplexer rein und die, was weiß ich, 64 Register oder was, die ihr habt, gehen auch in den Multiplexer und ein Wert kommt hinten raus. Wenn ihr natürlich jetzt so gigantisch viele Register habt, braucht ihr gigantisch große Multiplexer. Das ist der eine Punkt. Ist teuer. Und der zweite Punkt. Da kommen wir nachher noch drauf. Ist ein guter Punkt, ne? Also die Nummer, ihr müsst die Nummer irgendwie speichern. Und umso größer die Zahl wird, desto mehr müsst ihr speichern. Kostet auch wieder was. Also kostet in der CPU Platz, kostet in den Assembler-Befehlen Bits. Ja, gut, Kosten, sagt man ja häufig. Ist mir ja wurscht, wenn es was kostet. Hauptsache, es bringt was. Bringt es dann jedenfalls was? Naja, ist die Frage. Wer hat denn schon mal eine Funktion geschrieben mit mehr als 64 Variablen drin? Array ist was anderes. Ich habe gerade extra darauf hingewiesen, jetzt einfache Variablen. Ne? Also jetzt nicht Array von, keine Ahnung, 1000 Integern, das ist was anderes.
Sich schon freuen, wenn er einen ganzen Haufen Register und Sachen nicht spillen muss. Also es wäre schon cool, 1000 Register zu haben.
Ja, deshalb frage ich gerade, hat jemand schon mal eine Funktion geschrieben mit, sagen wir mal, 64 Variablen drin? Wenn ich nur drei Variablen brauche, dann habe ich nichts von 64 Registern. Ne? Und da muss man sagen, also ich habe, glaube ich, noch keine Funktion geschrieben mit so vielen Variablen. Eine Ausnahme gibt es. Also eine Ausnahme, die ich kenne, das ist automatisch generierter Code, beispielsweise Lex und Yak oder Flex und Bison, wie auch immer die Dinger heißen, so Compiler-Generator-Code. Das ist eine Funktion mit, ich weiß nicht, 20 Megabyte Code. Da sind hunderte von Variablen drin. Da könnte es ein bisschen was bringen. Ob nun Compiler allerdings so schnell ist beim Übersetzen oder nicht, ist dann jetzt vielleicht auch nicht so entscheidend. Interessanter ist der Code, der hinterher rauskommt, ob der schnell ist. Ne? Ja, aber es gibt noch einen dritten Punkt, der dagegen spricht. Ist jetzt die Frage, ob ihr drauf kommt. Ja?
Leitungslänge. Je mehr Register ich habe, umso länger Leitung muss ich ziehen, umso langsamer werden die Register letztendlich wieder.
Okay, dann haben wir noch einen vierten Punkt. Ja? Okay, das mit dem Pipelining, das lassen wir mal weg, das kommt noch später. Kontextwechsel heißt, alle Register irgendwo in Sicherheit bringen und den Zustand von einem neu laufenden Prozess wieder reinladen in die Register. Das kostet einfach. Kommen wir noch drauf. Ja. Das, ja, nicht nur SSE, das gilt allgemein für die Floating-Point-Register. Ist eine Möglichkeit, das zu umgehen, aber letztendlich, wenn ich sie wirklich nutzen will, wenn ich sie nicht nutze, brauche ich sie auch nicht. Und wenn ich sie nutzen will, dann ist es halt beim Kontextwechsel wieder teuer. Also im Allgemeinen bringt es ab einer bestimmten Anzahl nichts mehr. Beziehungsweise es wird auf der anderen Seite extrem teuer eventuell. Jo, also auf jeden Fall kann man sagen, Registervariablen, nur eine kleine Anzahl. Okay, klein ist dann natürlich eine Frage, was wirklich klein ist, aber irgend so Größenordnung 32 ist eigentlich heutzutage so das Limit. Jo, wenn wir dann nicht mehr genügend Variablen in Register reinkriegen, dann haben wir noch Speicher außerhalb der CPU. Jo, das ist letztendlich dann unser Hauptspeicher von Adresse 0 bis Adresse keine Ahnung wie viel, je nachdem wie viel Gigabyte ihr spendiert habt. Jo, da können wir es dann, können wir unsere Variablen speichern in Speicherzellen. Jede Speicherzelle hat eine Nummer. Dann sind wir wieder bei den Zahlen, mit denen wir was anfangen können. Auch hier Nummern, im Prinzip könnt ihr ein Programm schreiben, nur mit Zahlen. Hole die Variable aus Speicherzelle 93, addiere sie zur Speicherzelle 87 und speichere das Ergebnis nach 35. Und wenn ihr euch eine halbe Stunde später euer Programm wieder anguckt, dann wisst ihr überhaupt nicht mehr, was ihr da gemacht habt. Deshalb werden auch hier die Nummern im Allgemeinen durch Namen ersetzt. Jo, von den Dingern haben wir dann genügend, im Allgemeinen jedenfalls. Ne, also ein typischer PC heutzutage, keine Ahnung, 4 Milliarden solche Speicherzellen hat man schon. Bisschen anders sieht das aus bei irgendeinem kleinen Mikrocontroller für die Waschmaschine. Da kann es einem dann auch mal passieren, dass man nur 16 Speicherzellen hat. Also nicht 16.000 oder 16 Millionen, sondern 16. Da kann man auch Programme mitschreiben, aber da muss man sich natürlich schon Gedanken machen. Klar. Jo, gut, die Nummern, also wenn ich jetzt eine Nummer in der Speicherzelle habe, dann schreibe ich die im Programm einfach als Nummer hin oder als Namen. Nichts davor. Und das Letzte, was natürlich auch noch vorkommen kann, ich habe einfach Zahlen. Aber jetzt nicht Zahl im Sinne von Registernummer oder Zahl im Sinne von Speicherzellennummer, sondern Zahl im Sinne von Konstante. Da schreibe ich im Folgenden immer einen Dollar davor. Irgendeine Schreibweise braucht man. Diese Schreibweise ist abgeguckt bei, ja, letztendlich bei den GNU-Tools, also wer in der Linux-Welt zu Hause ist und da ein bisschen Assembler programmiert hat, da ist es überall so. Wer aus der Microsoft-Ecke kommt, Intel-Compiler oder so verwendet, da sieht das ein klein bisschen anders aus. Ja, ich muss mich auf irgendwas einigen. Und wenn ihr was ausprobieren wollt am ZIP-Pool oder so, dann habt ihr halt die Linux-Welt vor euch. Also da könnt ihr es einfach so machen. Jo, also, wenn ihr hier irgendwie so Zahlen seht, dann kommt es immer darauf an, was davor steht. Eine Zahl ohne was davor, Speicherzellennummer. Eine Zahl mit einem Prozent davor, Registernummer, Zahl mit einem Dollar davor, ist die Zahl selber. Jo. In Hochsprache kann ich Variablen definieren. Variablen sind zugriffsmäßig beschränkt durch, ich sag mal, Klammern. Klammer auf, Integer x, Klammer zu. Dann ist nur in diesem Klammer-Klammer-Bereich diese Variable gültig. Das ist in Assembler überhaupt nicht so. Wenn ihr eine Variable habt, ist das eine Speicherzelle oder ein Register in der CPU. Ihr könnt jederzeit auf jedes Register zugreifen, ihr könnt jederzeit auf jede Speicherzelle zugreifen. Und wenn ihr das falsch macht, euer Problem. Ne? Also da gibt es jetzt überhaupt keinen, nicht einen Hauch einer Warnung, dass ihr da irgendwas vergurkt. Wenn ihr auf Adresse 93 schreiben wollt, dann schreibt ihr da halt hin. Ob das seine Richtigkeit hat, ob ihr jetzt eine Integerzahl in eine Fließkommazahl reinschreibt, oh, Pech gehabt. Wenn ihr aus dem Charakter über einen Charakter eine Integerzahl drüber schreibt, boah, wenn ihr das so sagt, dann macht die CPU das so. Die meisten CPUs haben irgendwie eine, ja, ich sag mal, bevorzugte Bitbreite. Wir hatten uns das neulich schon mal angeguckt unter dem Stichwort Wort. Was ist ein Wort in einer CPU? Oder was ist ein Maschinenwort? Oder ein, ne? Da haben wir irgendwie gesagt, naja, da gibt es so verschiedene Definitionen. Das ist die Breite vom Datenbus oder das ist die Breite der Operanden der Alu oder, ne, da gibt es ein paar verschiedene Definitionen. Normalerweise passen natürlich die Register und die Speicherzellen jetzt zu dieser Breite. Also, das soll heißen, wenn ich einen Datenbus habe mit 16-Bit Breite, dann habe ich normalerweise auch 16-Bit große Worte im Speicher. Das hängt jetzt davon ab, wie viel Geld ihr investiert. Wenn es irgendein kleiner Mikrocontroller ist, dann habt ihr häufig irgendein 8-Bit-Rechenwerk und normalerweise dann auch ein 8-Bit-Bus in die Umwelt. Wenn ihr heutzutage irgendwie was Besseres kauft, dann seid ihr bei 32 oder 64-Bit. Also, als ich die Folien geschrieben habe, da war, glaube ich, noch die Mehrzahl 32-Bit. Inzwischen ist, glaube ich, das, was man so im PC-Laden kaufen kann. Also müsst ihr schon suchen, wenn ihr eine 32-Bit-Variante haben wollt. Das ist praktisch alles 64-Bit inzwischen. Allerdings natürlich nur für die großen CPUs. Wenn ihr irgendeine Waschmaschine kauft, da wird keine CPU für 1000 Euro drin sein. Logisch. Jo, jetzt angenommen, wir haben jetzt eine kleine CPU mit 8-Bit Wortbreite. Nichtsdestotrotz möchte man natürlich auch mit einem kleinen Mikrocontroller irgendwie Integerzahlen verarbeiten können und auch Integerzahlen speichern können. Ja, was macht man, wenn jetzt ein 8-Bit-Register nicht reicht für die 32-Bit? Ja, dann nimmt man halt noch eins und noch eins und noch eins. Dröselt es entsprechend auf. Entsprechend kann man es natürlich auch machen für Strukturen, Arrays, Objekte, wie auch immer ihr die Dinger nennen wollt. Wenn es in ein Register nicht reinpasst, nimmt halt ein paar davon. Wenn es in eine Speicherzelle nicht reinpasst, nimmt halt ein paar davon. Jo, sagen wir mal hier ein Charakter, ein Byte. Naja, oder auch 16-Bit, je nachdem, wie man Charakter definiert. Sagen wir mal ein Charakter, dann ist es ein ASCII-Zeichen. Ja, und wenn ihr jetzt ein Array mit n Characters haben wollt, mit anderen Worten ein String, dann braucht ihr halt n Byte. Allerdings, dass jetzt diese n Bytes, die da im Speicher oder im Register stehen, dass das jetzt ein String ist, das sagt euch keiner mehr. Das sind n Bytes, Punkt. Und die n-Bytes könnt ihr interpretieren als Character-String, könnt ihr interpretieren als eine Liste von hintereinander liegenden Integerzahlen oder man sieht es nicht mehr. Wir werden noch sehen, aus Sicht der CPU, feine Sache. Nicht drüber nachdenken, nicht testen müssen, nicht besondere Assembler-Instruktionen brauchen müssen. Drauf zugreifen und fertig. Das ganze Checken macht letztendlich der Compiler vorher. Jo, jetzt sieht man, so ein String ist ja ganz schön, dann haben wir einfach Charakter 0, Charakter 1, 2, 3 bis n oder n-1. Das passt natürlich schön mit den Speicherzellennummern. Das 0. Charakter hat die Nummer 13, dann hat das 1. die 14, 15 und so weiter. Zweidimensional geht es im Prinzip auch, man kann es einfach auf Hochsprache schon umbauen. Das ist das, was ich jetzt vorhin meinte. Wir müssen versuchen, alles, was in Hochsprache geschrieben ist, runterbrechen auf möglichst einfache Konstrukte. Und hier eine Variante, wie ich ein zweidimensionales Array umbauen kann. Ja, wenn ich jetzt ein 5×10 Integer Array habe, also eine Matrix, kann ich letztendlich eine 5×10 Struktur daraus machen, einen Vektor. Wenn ich darauf zugreife, ja, dann nehme ich nicht das i, j Element, sondern ich nehme das i mal 5. Addiere noch j drauf und habe ich halt auch einen Index. Also dieses Hin- und Herrechnen hier, das geht einfach, kein Problem. Da schimmert schon ein bisschen was durch. Wenn man als Informatiker jetzt so ein zweidimensionales Array anlegen will, dann nimmt man vorsichtshalber. Ja, wenn man Performance haben will, ja, das ist einfach ja nur Speicherplatz reservieren, das auch. Wann geht das hier besonders schnell? Wann ist eine Multiplikation besonders schnell? Wenn es eine Zweierpotenz ist, dann brauche ich nicht multiplizieren, dann kann ich shiften. Also soll heißen, wenn ihr hier Arrays verwendet, die schnell sein sollen, dann nehmt ihr, wenn es gut, wenn ihr schlau seid, Zweierpotenzen. Und sagen wir mal, ihr braucht nur ein 10×7 Feld. Ja, aber wenn es schnell sein soll, dann nehmt ihr halt 10×8. Und lasst die 8. Spalte einfach frei. So, dann geht es an der Stelle am Schluss ein bisschen flotter. Ja, Strukturen, gut, können wir schnell drüber gehen. Wenn ihr dann eine Struktur habt mit einem Byte, einem Integer, einer Double, naja, dann legt ihr die einfach der Reihe nach an Speicher und gut ist. Auch hier wieder, Struktur ist weg. Wenn ihr hinterher in den Speicher guckt, beim Debuggen oder so, man sieht nicht mehr, was da was ist. Jo, was wir haben, um auf den Speicher zuzugreifen, sind normalerweise genau zwei Instruktionen. Ein Load, ein Store. Ja, das sind so Zugriffsfunktionen, sage ich mal. Also von der Semantik her in etwa das, was da steht. Also ihr könnt aus dem Speicher von einer gegebenen Adresse lesen und das in die CPU holen. Oder umgekehrt, was in der CPU drinsteht, könnt ihr an der Stelle Adresse in den Speicher schreiben. Das sind normalerweise die zwei Instruktionen, die muss es irgendwie geben. Und ich kenne auch keine CPU, die diese zwei nicht kennt. Sie heißen vielleicht nicht Load und Store, sie heißen irgendwie anders, aber in irgendeiner Art gibt es die immer. Jo, manchmal gibt es die einfach nur so. Wenn ihr bei meinem Chef wart, dann habt ihr was von RISC-Architekturen gehört. Reduced Instruction Set. Das ist eine typische Load-Store-Architektur. Da kann ich nur mit Load und Store auf den Speicher zugreifen. Es gibt auch andere Architekturen, da kann man sagen, okay, dann ist dieses Load und Store eventuell Teil einer Instruktion. Also typisches Beispiel. Intel kennt so Sachen wie addiere Konstante zur Speicherzelle dazu. Was macht die Instruktion? Na, die holt aus der Speicherzelle einen Wert, Load, addiert was dazu und schreibt es in die Speicherzelle wieder zurück, also ein Store. Ja, also dieses addiere irgendwas zur Speicherzelle dazu ist letztendlich so ein implizites Load und Store. Ja, braucht man das? Also Load und Store braucht man sicher. Braucht man das als Teil von komplexen Operationen? Also in Intel, Xeyrix, AMD kann ich hinschreiben, addiere Konstante 1 zur Speicherzelle 13. Wenn ich auf einer Sun oder so arbeite, Spark-Prozessor, dann muss ich irgendwas machen. Ein Load 13 nach, keine Ahnung, Register 3. Addiere Konstante 1 zum Register 3 und speichere es in Register 3. Ja, und dann speicherst du den Wert, der jetzt in R3 steht, wieder nach 13. Also, beide Prozessoren können im Prinzip das Gleiche. Was ist jetzt besser?
Ich denke mal, das linke, weil wir geben nur eine Operation an den Prozessor. Und der hat vielleicht dann schon das rausoptimieren, anstatt dass wir jetzt sagen, es kommt laut mal rein in den Register, dann lässt uns draußen und speichert es wieder besser.
Ja. Wir verfeinern das gleich noch. Andere Ideen? Ja.
Ja, es kommt drauf an. Rechts ist halt im CPU-Designer simpler, weil die Instruktionen klar sind. Während links habe ich ja, sieht das bei der zerlegen halt.
Ja, na, also es sollte klar sein, das sind simplere Instruktionen als das. Also aus Sicht des CPU-Designers, das lassen wir mal weg, viel einfacher, viel schöner.
Das
Warum?
leichter zu zerlegen ist, weil die Befehlsauswahl einfacher ist, weil es keine komischen Optimierungen gibt, wenn man mit den
Ja.
Registern halten kann.
Ja. Also Compilerbauer, der kann beispielsweise nachher, wir werden noch sehen, so ein Load und Store, das sind Geschichten, die relativ lange dauern. Soll heißen, bis die Instruktion fertig ist, so lange muss der ja warten. Kann nichts anderes tun. Da könnte man, wenn jetzt hier unten noch andere Instruktionen stehen, da könnte man in der Zwischenzeit vielleicht eine hochziehen, die man in der Zwischenzeit mal machen kann, solange das Load danach läuft. Das sieht hier natürlich ein bisschen anders aus. Da kann ich nichts hochschieben, nichts runterschieben. Das ist eine Instruktion, die ist halt so. Also an der Stelle, Compilerbauer freut sich da auch, beziehungsweise die Performance freut sich. Da kann man ein bisschen mehr dran rumoptimieren.
Ja. Kann man nicht mehrere Load-Befehle gleichzeitig ausführen lassen?
Nee. Nur noch eins. Also wir werden noch sehen, wir haben von der CPU einen Bus, der geht zum Speicher. Und der eine Bus kann eine Operation machen. Der kann Load machen oder einen Store, aber nicht zwei gleichzeitig. Es gibt CPUs oder, naja, also kaufen kann man sie glaube ich nicht, aber so Designstudien, da haben sie ein, zwei, drei Busse. Wir werden es noch später angucken bei Optimierungskapiteln, was man da vielleicht so machen kann. Hat sich nicht durchgesetzt. Also Load und Store, da werden wir immer noch sehen, das sind die, ich sage mal, gefährlichen, langsamen Instruktionen. Alles andere geht flott. Load und Store ist blöd. Das werden wir noch ein paar Mal merken. Jo, also im Prinzip geht beides. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Ein Vorteil wäre zum Beispiel noch, das ist natürlich eine sehr viel kürzere Geschichte. Da brauche ich ein paar Bits dazu, um das zu kodieren. Dafür brauche ich natürlich definitiv mehr Bits. Soll heißen, mein Programm ist ein bisschen länger. Jo. Gut, da sind noch ein paar Beispiele, haben wir gerade gemacht. Achso, was ich hier noch dazu sagen will, muss, bei mir ist es immer so, in der Microsoft-Welt ist es gerade andersrum, ich schreibe links die Quelloperanden, also bei dieser Operation, bei dieser Addition zum Beispiel, addiere ich die Konstante 5 und das Register 6 und schreibe das Ergebnis nach 6, nicht umgekehrt. Wobei umgekehrt wird es auch nicht Sinn machen in diesem Falle. In die Konstante kann ich nichts speichern, ist logisch. Machen wir ein anderes Beispiel. Da steht ja gar nichts, was man umdrehen könnte. Ne? Also immer, ich nehme sozusagen links die Operanden und rechts kommt das Ergebnis rein. Microsoft, Intel macht das Ganze gerade umgekehrt. Jo. Wie werden solche Befehle abgearbeitet? Naja, so wie ihr Hochsprachen auch kennt, wenn die Befehle untereinander stehen, dann werden sie auch der Reihe nach, so wie sie stehen, ausgeführt. Ausnahmen bestätigen die Regel, Sprungbefehle, kommen wir noch drauf. Jetzt soll natürlich die CPU immer einen Befehl holen, ausführen, nächsten holen, ausführen, nächsten holen, ausführen. Sprich, sie muss sich irgendwo merken, ja, was ist denn die nächste Instruktion? Die Instruktionen kommen alle aus dem Speicher. Soll heißen, was ich mir merken muss, ist die Adresse, wo die nächste Instruktion herkommt. Ja, und wenn ich sie schön der Reihe nach ausführe, soll das heißen, ich kann praktisch die Adresse, wo ich meine Instruktion herhole, immer um 1 erhöhen. Simpelster Fall. Sieht bei Sprüngen ein bisschen anders aus, da kommen wir noch drauf. Jo, dieses Ding, wo jetzt die Adresse der nächsten auszuführenden Instruktion drinsteht, das heißt dann eben Program Counter bzw. Instruction Pointer in der Intel-Welt. Ja, was ist denn das? Eine Speicherzelle, Register, Latch? In der CPU. Genau. Also ich speichere den Programmcounter in einem Register und wenn ich ihn erhöht habe, speichere ich in dieses Register wieder zurück. Das ist ein Register, wie die anderen Register, die wir hier zum Beispiel haben, auch. Also Register 3. Und Register Program Counter ist auch ein Register, allerdings normalerweise ein Register, mit dem ich natürlich logischerweise nicht rechnen kann. Wir werden noch sehen, dass manchmal macht das sogar Sinn, einen Program Counter zu rechnen. Die Beispiele kommen noch. Also das ist ein spezielles Register, was auch normalerweise nicht auftaucht im Text. Also wenn hier stehen die ganzen Instruktionen, aber da steht kein Program Counter. Der Programm-Counter, das vergisst man immer ganz gern, beim Ausführen einer solchen Instruktion da ist der Programm-Counter natürlich die ganze Zeit mit beteiligt in irgendeiner Form. Erst brauche ich ihn, um die Instruktion zu holen. Dann muss ich den Programm-Counter erhöhen und zurückschreiben, damit ich ihn für die nächste Instruktion wieder habe. Also das Register namens Programm-Counter, das muss man immer so im Hinterkopf haben, das Ding wird ständig gebraucht. Anders als die anderen Register. Das wird uns noch ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Jo, wie es dann ausschaut. Also ihr schreibt normalerweise, wenn dann überhaupt, eure Programme irgendwie in der Art. Das kann man so ein bisschen lesen, könnt ihr euch vorstellen. Addition, Shift Left, Store, Load, hatten wir alle schon ein paar Mal. Mit einem sogenannten Assembler könnt ihr das dann umwandeln lassen in die Nullen und Einsen, beziehungsweise man stellt es dann meistens als Hex dar, dann sind es nicht gar so viele Nullen und Einsen, ändert aber nichts daran, dass es eigentlich unter der Haube Nullen und Einsen sind. Das ist das, was hinterher eure CPU zu fressen vorgesetzt kriegt. Die holt sich nur diese Nullen und Einsen und versucht, die zu interpretieren. Jo, das überspringen wir mal. Jo, was wir brauchen, zeige ich vielleicht doch nochmal. Wenn ihr irgendwie euren Programmcode habt, sagen wir mal in C, so steht es hier jedenfalls, dann könnt ihr Ausdrücke haben, was weiß ich, irgendwas ist eine Konstante. Oder irgendwas ist der Inhalt einer Variable. Oder irgendwas ist das, wo ein Pointer hinzeigt. Oder irgendwas ist ein Element aus einem Array. Oder tausend Möglichkeiten. Und genauso auf der rechten Seite hier, ihr könnt irgendwas ausrechnen und das weist ihr einer Variablen zu oder einem Element eines Arrays oder und so weiter. Ja, was man dafür braucht, ist normalerweise könnt ihr euch vorstellen, das sind alles, also hier oben Ausnahme vielleicht, das könnten Register sein. Alles andere sind keine simplen Variablen, wie ich vorhin gesagt habe. Also landen sie normalerweise alle im Speicher. Also es gibt nur ganz wenige Compiler, die das schaffen, Strukturen und so im Register zu halten. Die meisten schmeißen es einfach in Speicher und gut. Dann braucht ihr, um hier abspeichern zu können oder um hier die Variablen lesen zu können, die Adresse der Speicherzelle. Gut, die Adresse von A, da muss sich der Compiler einmal eine Speicherzelle ausdenken und immer wenn A vorkommt, die entsprechende Nummer nehmen. Kein Problem. Spätestens hier sieht man, das ist definitiv nicht immer die gleiche Adresse. Weil das I ändert sich ja, kann sich ändern. Also muss man da Adressen berechnen. Und das, was wir da berechnen, ist die sogenannte effektive Adresse. Da werden wir noch ein paar Mal drauf kommen. Die braucht man ständig und immer wieder. Könnt ihr euch vorstellen, Arrays kommen vor, Pointer kommen vor, Strukturen kommen vor, ihr müsst, egal wie das Objekt, auf das ihr da zugreift, aussieht, ihr müsst immer irgendwelche Adressen rechnen. Ja, ein paar Beispiele stehen da, warum dem so ist. Hier nur mal ein kleines Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, was man da eigentlich rechnen muss. Sagen wir mal, wir haben das haben wir unserem Compiler gegeben. Wir haben Index, wir haben ein Feld mit 5 Elementen und dem ithen Element wollen wir eine Zahl zuweisen. Gut, dann kann der Compiler gleich am Anfang sich mal angucken, ja, wo schmeiße ich denn das i hin? Zum Beispiel Adresse 8. Hätte auch eine andere nehmen können, einfach eine, die nur für i reserviert ist. Ja, und hier das Integer Array, das liegt, sagen wir mal, an Adresse 14. Dann sehe ich, dass, wenn man sich den Speicherauszug anguckt, so aus, da liegt unser i bei der 8 und unser Integer Array beginnt an 14 aufsteigende Adressen. Jo, und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt kompilieren wollen als Compiler, ja, dem fi sollen wir die 300 zuweisen. Welche Adresse? Ja, da muss man sich dann angucken, wir nehmen die Anfangsadresse, das ist das Element 0. Dann müssen wir noch 1, 2, 3 drauf addieren. Allerdings nicht 3 als Konstante, sondern muss man noch angucken, ja, wie breit ist denn jeder Eintrag. Und wenn hier steht Short Integer, Short, also ich glaube so einigermaßen Standard, sind 16-Bit-Zahlen. 16-Bit sind 2 Byte. Also hier Größe eines Elements ist 2. Also müssen wir 1, 2, 3 mal eine 2 drauf addieren. Also dann an Adresse 20 müsste er dann was reinschreiben. Wobei diese 20 ist natürlich jetzt wieder keine Konstante. Das ist in diesem Fall, wenn das i gleich 3 ist, ist es die 20. Aber je nachdem, wie das i aussieht, muss man es erst berechnen. Also Adresse von f von i ist die Adresse von f plus i mal Größe eines Elements. Also hier muss man auf jeden Fall bei jedem Speicherzugriff, bei jedem Array-Zugriff rechnen. Ja, das gilt so ähnlich für Strukturzugriffe. Auch da muss man ein bisschen rechnen. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt, ist egal. Jo, ihr seht, ich gehe da ein bisschen schneller drüber. Also wir müssen es jetzt hier nicht aus dem FF können, aber jeder muss so eine Art, so ein bisschen Intuition kriegen, was man machen muss, was geht, was nicht geht. Jo, nächster Punkt, sogenannte Adressierungsarten. Ja, hier steht ein Befehl. Und hier stehen letztendlich drei Parameter. Eine Konstante, ein Register und in diesem Fall noch ein Register. Hier steht ein Befehl mit zwei Parametern. Register, Speicherzellennummer. Ja, und da ist jetzt immer die Frage, welchen Befehl nehme ich? Das eine. Und wenn ich jetzt weiß, ja, ich brauche eine Addition, dann muss ich logischerweise in diesem Fall noch drei Parameter angeben. Aber die drei Parameter müssen jetzt genau angeben, wo kommen die Werte her, die da zu addieren sind. Und umgekehrt, wo soll das Resultat wieder zurück? Gut, in den Fällen, die wir bisher uns angeguckt haben, war das einfach. Es gibt aber noch einen ganzen Sack voll mehr Adressierungsarten. Also, was ihr jetzt schon kennt, das oberste Register, ich gebe eine Registernummer an, fertig. Das zweite kennt ihr auch schon, sogenannte Immediate Operand, das ist die Konstante, so ein Ding hier. Was ihr noch nicht kennt, aber wissen müsst, den kennt ihr auch noch, direkte Adresse, das ist hier sowas, die 13. Da steht einfach direkt im Befehl drin, die Speicherzellennummer, mit der gearbeitet werden soll. Ja, und alles andere, was da drunter steht, kennen die Prozessoren heutzutage. Die klingen erstmal ein bisschen esoterisch, allerdings in der Praxis sind das die, die man eigentlich eher braucht. Also das mit diesen direkten Adressen braucht heutzutage eigentlich kein Mensch mehr. Klingt jetzt erstmal komisch, weil das ist doch eigentlich Speicherzelle direkt drauf zugreifen, das ist doch das, was ich will. Ja, muss man sagen, das gilt eigentlich nur für globale Variablen. Also wenn ihr C-Programmierer seid, globale Variablen, da braucht man diese Adressierungs- oder kann man diese Adressierungsart brauchen. Ja, wer Java programmiert, der weiß schon mal, globale Variablen gibt es eigentlich so nicht direkt. Ja, gut, Klassenvariablen kann man sagen, sind so ein Ersatz für globale Variablen. Also an der Stelle kann man es noch brauchen. Aber die Dinger kommen natürlich in Java ja, auch mal vor, aber sehr, sehr wenig eigentlich. Jo, und alle anderen, das sind jetzt beispielsweise diese zwei hier, fangen wir mal mit denen an. Das sind die, ich glaube, meistgebrauchtesten. Warum? Ja, das ist beispielsweise Zugriff auf lokale Variablen. Warum gehen die Dinger so? Also, normalerweise sieht es so aus, ihr habt euren Speicher mit den ganz vielen Speicherzellen. Und was ihr habt, ist normalerweise ein Stackpointer, der verweist auf eine Speicherzelle. Jo, und wenn ihr jetzt lokale Variablen habt, dann habt ihr normalerweise lokale Variable 0, lokale Variable 1, lokale Variable 2, 3 und so weiter. Ja, und wenn ihr auf die zugreifen wollt, wie greift man jetzt auf so eine lokale Variable zu? Ihr müsst sozusagen die Adresse berechnen als ja, Stackpointer und von dem ziehe ich noch was ab oder addiere noch was drauf, je nachdem, ob man das jetzt hoch oder runter sieht. Also im Intel-Fall sieht es häufig so aus, ich mache ein Move minus 4 Stackpointer nach irgendwo hin. Gut, bei Intel heißt es Move und nicht Load. Müsst ihr euch daran gewöhnen. Die Dinge heißen bei den verschiedenen Firmen einfach unterschiedlich. Ja, und ich nehme den Stackpointer. Register indirekt heißt, ich nehme den Wert, der im Register steht. Addiere noch minus 4 in diesem Falle drauf. Und das, was da bei dieser Rechnung rauskommt, nehme ich als Adresse und von da lese ich. Ja, und das hat den Vorteil, jetzt, wenn mein Unterprogramm an verschiedenen Stellen im Hauptprogramm aufgerufen wird, dann kann ich im Speicher verschiedene Häppchen sozusagen nutzen. Ich muss nicht immer den gleichen Teil benutzen, sondern ich kann verschiedene Bereiche nutzen. Mein Hauptprogramm muss mir nur einen passenden Bereich sozusagen zuweisen und den Stackpointer draufsetzen. Jo, und das ist dieses Register indirekt mit Displacement, diese minus 4, das ist das Displacement oder Offset. Und Register indirekt ohne Displacement, ja, das wäre sozusagen dann immer die lokale Variable 0 in diesem Falle. Braucht man seltener, braucht man für Operationen wie so Sternchen X. Wenn X ein Pointer ist, dann ist Sternchen X das, wo der Zeiger hinzeigt. Ja, und dann muss ich praktisch das X in mein Register holen und dann kann ich Register indirekt auf die Speicherzelle zugreifen. Gut, und dann gibt es noch weitere, die gehen wir jetzt im Einzelnen mal nur ganz kurz durch, oder die kommen jetzt im Anhang. Register, kennt ihr schon, Adressierungsart Register, zwei Beispiele, haben wir schon ein paar gehabt. Konstanten, haben wir auch schon Beispiele gehabt, auch kein Problem. Ja, Register indirekt heißt, also in meiner bzw. in der GNU-Schreibweise Klammern drum. Also wir holen nicht den Wert vom Register 7, sondern wir holen den Wert der Speicherzelle, deren Nummer im Register 7 steht. Also das wäre sozusagen hier eine Load-Operation, holt was aus dem Speicher oder hier beim Addieren auch entsprechend. Gut, das Ganze mit noch einem Offset oder einem Displacement davor. Heißt einfach, nimm den Wert, der in R3 steht, addiere eine 14 drauf. Da hast du eine Adresse rausgerechnet und aus der Adresse liest du einen Wert und den schreibst du nach R4 oder da unten den speicherst du nach 4 in Klammern R6, also R6 nehmen, 4 drauf addieren und das als Speicherzelle nehmen. Jo, das, also die vier, die ich euch jetzt genannt habe, das sind die vier, die eure CPU, wenn ihr sie dann bauen wollt, können muss. Die vier, mehr nicht. Das sind aber auch die vier, die moderne Prozessoren alle haben. Und ganz moderne Prozessoren haben eigentlich auch wirklich nur die vier, die kennen eigentlich nichts anderes. Es sei denn, Sie haben irgendwie so ein Kompatibilitätszeugs, was Sie noch mit sich rumschleppen. Typischerweise Intel-Welt. Intel kennt dann auch noch die 200 anderen Adressierungsarten. Die sind aber, naja, irgendjemand hat ja vorhin gesagt, ein Compiler muss das auch nutzen können. Das ist einfach schwierig. Jo, gut, wenn man sich das anguckt in der Praxis, nicht alle CPUs können alle Adressierungsarten. Ein kleiner Mikrocontroller, der kann logischerweise weniger als irgendeine große Full-Featured-CPU. Jetzt hatten wir gerade so Register indirekt. Ja, für Register indirekt kann ich im Allgemeinen nicht alle Register nutzen. Also es gibt CPUs, die können Register indirekt nur mit dem Stackpointer und mit sonst nichts. Es gibt CPUs, die können Register indirekt auch mit dem Programm-Counter. Das ist ganz nett für Konstanten. Wenn ich nämlich mein Programm schreibe, der Reihe nach, dann kann ich unter meinen Unterprogrammen, sagen wir mal, meine Konstanten schreiben. Dann kann ich mit Programm-Counter indirekt mit Offset auf diese Konstanten zugreifen. Gibt es, aber auch nur bei einigen CPUs. Aber da muss man immer gucken, welche CPU kann was. Ein wichtiger Punkt ist, nicht alle Adressierungsarten gehen in Kombination mit allen anderen. Also hier als Beispiel, sagen wir mal das Ding hier, addiere Konstante auf Register und speichere nach Register, ist okay. Addiere Konstante und zweite Konstante, geht normalerweise nicht. Warum nicht?
Sollte der Compiler vorne abfangen oder nicht? Ich meine, eine Konstante plus eine Konstante ist zur Compilerzeit bekannt.
Genau, braucht man nicht. Ne? Und wenn man es nicht braucht, braucht man es auch in Hardware nicht einzubauen. Die häufigste Einschränkung: man kann normalerweise in einer Instruktion nicht zweimal auf den Speicher zugreifen. Nun ist das eigentlich eine Operation, die man relativ häufig gerne hätte. Wenn ich in meinem Programm reinschreibe A gleich B, A ist eine Variable im Speicher, B eine Variable im Speicher, dann kann ich jetzt A nach B, kann ich nicht kompilieren so direkt. Dann muss ich erstmal A in ein Register holen und das Register nach B wieder abspeichern. Frage, wer kommt auf die Idee, warum das normalerweise nicht erlaubt ist? Schwierig. Also ich kenne keine CPU, die das kann. Stichwort MMU. Hilft euch das weiter? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, das Problem ist beispielsweise beim Debuggen, wenn ihr irgendwas habt, Move, Speicherzelle 3 nach 17 und ihr kriegt jetzt ein Pagefault, dann wisst ihr jetzt nicht, ist die Seite mit der Nummer 3 oder da, wo die Speicherzelle 3 drauf liegt, ist die nicht da? Oder ist die Speicherzelle mit der Nummer 17 nicht da? Gut, jetzt kann man sagen, naja, dann versuchst halt von 17 zu lesen und wenn das nicht, von 3 zu lesen und wenn das geht, dann schreibst nach 17 und wenn das geht, ist gut und wenn nicht, dann Pagefault. Naja, bloß wenn ich jetzt den Pagefault auflösen will, dann weiß ich nicht, welche von beiden Seiten ich lesen muss. Insofern sagt man da dann normalerweise, nee, das mach mal schön in zwei Schritten, und dann weißt du, wo was passiert ist.
Ja, gut, aber das könnte auch die MMU speichern, welche das ist beim Pagefault.
Ja.
Wahrscheinlich eher, dass zu lange warten muss, weil man zwar noch auf Speicher warten
muss. Ja, das ändert ja nichts, wenn ich das umbaue. Alte CPUs, die konnten so ein Zeugs, die hatten nämlich meist oder zum Teil gar keine Register, die konnten nur auf Speicher. Und wenn sie nur auf Speicher können, okay, dann muss das gehen, ne? Logischerweise. Aber heutzutage ist das ist Speicher viel zu langsam im Vergleich. Also ich müsste das umbauen, 3 nach Register 1 und Register 1 nach 17. Performancemäßig ist es das Gleiche. Ich muss einmal Speicher lesen, einmal Speicher schreiben und das ist mit Abstand das, was am längsten dauert. Ob ich jetzt 2 Instruktionen ausführe oder nur eine, ist dann relativ wurscht.
Ja. Die erste Instruktion, wo ich quasi von Speicher nach Speicher gehe, müsste ja eigentlich in einem CPU-Takt auch gearbeitet werden. Das heißt, ich müsste den Takt langsamer machen, weil ich einen längeren Path habe. Und dementsprechend sind ja dann auch alle anderen Instruktionen langsamer.
Ja, in einem Takt kannst du es eh nicht abspeichern. Ich habe ja vorhin. Irgendjemand hatte ja vorhin gefragt, haben wir eigentlich einen Weg zum Speicher oder 2? Und man weiß, wir haben eigentlich nur einen Weg zum Speicher, dann heißt das, das müssen 2 unterschiedliche Takte sein. Ich muss einmal holen und während ich hole, kann ich nicht schreiben. Ja, also im zweiten Takt muss ich dann schreiben. Also was die CPU, egal wie sie es macht, sie muss es eh in die CPU reinholen, um im nächsten Takt es wieder rauszuschreiben. Ob ich das Register dann noch benenne oder ob das intern ein unbenanntes, temporäres Register ist, spielt eigentlich dann auch keine Rolle. Machen muss das letztendlich immer so in 2 Schritten. Ja, und insofern, also ich kenne keine CPU, wie gesagt, heutzutage, die 2 Speicheroperanden so für Move, Add, Store, wie sie alle heißen, erlaubt. Jo, was haben wir noch? Wir haben noch Einschränkungen, was das Displacement angeht. Also irgendwie hier so Variablen, wo war das Beispiel? Da. Die 4 in diesem Fall oder minus 4 in diesem Falle ist eine kleine Zahl und die meisten CPUs erlauben auch nur kleine Zahlen. Klein im Sinne von, naja, so Größenordnung plus minus 128 oder so. Das ist eine Einschränkung. Ist das schlimm? Ist das nicht so schlimm? Also der Hintergrund ist einfach, ich muss natürlich im Befehl diese Zahl speichern und umso größer die Zahl ist, desto mehr Bits brauche ich. Das soll heißen, die Befehle werden größer entsprechend. Also versuche ich natürlich, wenn es geht, nicht so viele Bits zu brauchen. Also Intel hat in dem Fall beispielsweise 8 Bit. 8 Bit heißt von minus 128 bis plus 127. Was heißt?
Ja? Man baut sich ja sowieso solche Stackframes und die sind ja auch nicht so lange. Ne? Wenn wir jetzt ein Displacement relativ zum Stackpointer haben, dann werden die auch nicht so groß.
Wie groß ist denn so ein Stackframe? Also Stackframe für die anderen, das Wort habe ich noch nicht benutzt. Stackframe ist normalerweise das, was hier die lokalen Variablen und gegebenenfalls noch die Parameter umfasst. Ja. Wie groß ist er denn?
Mhm. Aber ich meine, es ist ja egal, man kann ja dann trotzdem Register indirekt halt adressieren, muss halt zusätzlich das Register dazu verschwenden.
Und das wird wahrscheinlich immer noch schneller als Sachen auf dem Heap zu adressieren, wenn man es gleich wieder wegschmeißt.
Okay, jetzt habt ihr ein Sammelsurium erzählt. War alles richtig? Bauen wir es mal passend zusammen. Also, wie groß ist so ein Stackframe? Naja, der Stackframe ist so groß, wenn ich praktisch die Größe aller lokalen Variablen und gegebenenfalls im positiven Bereich noch die Parameter dazu rechne, so viel Bytes ist mein Stackframe. Ja, und wenn ich jetzt hier minus 128 wäre die größte Zahl oder kleinste Zahl, die ich dazu addieren kann, also 128 Bytes runter, das soll heißen, 128 Byte lokale Variablen kann ich haben. Standardmäßig heutzutage sind die meisten Variablen 32 Bit. Soll heißen, ich habe 32 Variablen. Das reicht für, ich sage mal, 95% aller Funktionen aus. Mehr habe ich in den meisten Funktionen eh nicht. Ja, aber du sagst natürlich richtig, ja, wenn ich jetzt lokal ein Kilobyte großes Array habe, habe ich ja schon verloren. Ja, dann habe ich hier ein Kilobyte, das ist zu viel für meine 128.
Ja, ja, das macht man. Aus dem Grund sowieso nicht bei Arrays hat man immer das Problem, je nachdem, wie man es jetzt deklariert, man will ja eigentlich die Länge von dem Kaderraum vorher wissen zur Compile-Zeit. Und je nachdem, was man sich jetzt in der Array-Semantik anlegt, weiß man dann nicht mehr, wie lange der Frame ist. Und man kriegt ja dazu diese Adressberechnung, wenn man jetzt nur diese 8 Byte hat, geht halt nicht und dann schiebt man es in den Speicher raus.
Das ist die Lösung von Java, so nach dem Motto, ich weiß nicht weiter, dann machen wir ein Heap-Problem draus. Dementsprechend ist Java dann auch nicht mehr so schnell, genau. Es geht jetzt aber durchaus und C und C++ beweisen das letztendlich, dass es geht. Vorausgesetzt, die Arrays haben eine vorher bekannte Größe. Das ist der nicht zu unterschätzende Einschränkungsfaktor. Angenommen, wir wissen, das Ding ist ein Kilobyte groß. Von vornherein. Dann kann man natürlich dieses Kilobyte schon da unten dranhängen. Ist natürlich die Frage, jetzt können wir nicht mehr drauf zugreifen.
Ja. Ich muss ja nicht vom Stackpointer ausrechnen, ich kann mir den Wert vom Stackpointer merken, da irgendein Offset drauf addieren und darauf.
Genau. Ne? Es hindert mich keiner, solche Geschichten wie hier zu machen. Mit statt R3 könnte ich auch Stackpointer da hinschreiben. Und dann nehme ich halt hier meinen Stackpointer, addiere 1000 Gummibaum drauf und kann darauf zugreifen. Kein Problem. Allerdings, das geht dann halt nicht mehr in einer Instruktion. Hier war das jetzt eine Instruktion. Da kann ich mir mit einem Speicherzugriff gleich den Wert holen, sondern ich muss erstmal ein bisschen rechnen und im zweiten Schritt dann Register indirekt drauf zugreifen. Jo, gut. Was haben wir noch als Einschränkung? Ja, wie gesagt, es gibt CPUs, die kennen nur diese Load-Store-Geschichten. Da sind dann entsprechend hier so Speicherzellennummern, zum Teil auch Register indirekt mit Displacement und so, nur bei Load und Store erlaubt. Also Geschichten wie hier, addiere Konstante zur Speicherzelle, geht nicht. Das ist kein Load-Store, also ist keine Speicherzelle erlaubt. Das muss man sich gegebenenfalls angucken in seinem Manual, steht es halt irgendwo drin. Jo, bei unserer kleinen CPU, wer hat sich schon mal angeguckt? Ganz am Anfang habe ich mal kurz überflogen. Ah, die kann auch nur Load und Store. Wir werden uns noch angucken. Alle modernen CPUs können auch nur noch Load Store. Sie tun zwar so, als wenn sie was anderes auch noch könnten. Und türken einem das so richtig hin, aber unter der Haube machen sie alle Load-Store. Werden wir noch sehen. Jo, okay. Also so können wir, haben wir jetzt gesehen, so können wir Variablen anlegen, sprich Speicherzellen, Registernamen. Und so können wir auf Speichervariablen zugreifen, haben wir gesehen. Jetzt die Frage, wie rechnen wir? Da habe ich vorhin schon angedeutet, naja, in C, C++, wie auch immer, haben wir irgendwelche komplexeren Formeln. Die kann man natürlich als Compiler erst einmal zerlegen. Ich kann mir erstmal dieses 2z ersetzen durch eine Rechnung und temporäre Variable. Dann rechne ich das x plus gemäß der Klammer. Zweite Zeile, nächster Schritt, ich berechne mir das minus x und merke es mir. Nächster Schritt, ich berechne mir das z mal das, was ich ausgerechnet habe. Und letzter Schritt, die Division der zwei Klammern. Das kann ich schön der Reihe nach untereinander schreiben. Einfach immer, wenn ich es nicht direkt machen kann, neue Variable anlegen und häppchenweise rechnen. Könnt ihr euch vorstellen, das kann man mit jedem beliebigen Ausdruck so machen. Und genau so ist die Programmiersprache aufgebaut, dass man das so kann. Nicht umsonst gibt es jetzt keinen Integraloperator in C und keinen Summenoperator und mit den Dingen geht das nämlich gerade nicht. Summe kann man natürlich machen, kann man häppchenweise hintereinander schreiben und eine Vorschleife häppchenweise aufaddieren. Aber das, was ich häppchenweise mache, sieht dann wieder so aus. Das könnte der erste Schritt sein, den ein Compiler macht. Der zweite Schritt, ich kann einfach, wenn ich dann hier sehe, wo ist es, das T1 berechne ich, im nächsten Schritt brauche ich es, danach nicht wieder. Naja, dann brauche ich eigentlich hier kein neues T2 einführen, sondern ich kann das T1 weiterverwenden. Und wenn ich das mache, brauche ich ein bisschen weniger temporäre Variablen. Warum mache ich das?
Ne?
Genau, also versuchen möglichst wenig temporäre Variablen, das sind dann die Dinger, die man typischerweise in Register packt. Und das war so in den, naja, sagen wir mal, bis in die 80er, 90er Jahre rein so der Standard. Alle Variablen liegen auf dem Stack, nur die temporären Dinger, die landen im Register. Bis man dann irgendwann gemerkt hat, ach, man könnte doch die anderen vielleicht eigentlich auch noch ins Register packen. Aber da muss man natürlich sehen, dass man möglichst wenige davon hat. Dann haben wir jetzt immer so Pärchen hier. Ne? Ihr seht, es sind immer binäre Operationen, beziehungsweise unäre, einzige Ausnahme. Und die können wir jetzt so schön auch abbilden auf unsere Standard-Integer-Rechenbefehle. Floating Point kommt später, aber könnt ihr euch denken, sieht im Prinzip genauso aus. Und das sind die, die wir uns schon mal angeguckt haben, die es ja so hardwaremäßig gibt. Die haben wir uns ja schon zurechtgetüftelt für die ALU. Wir haben uns angeguckt, wie man verundet, wir haben uns angeguckt, wie man shiftet, wir haben angeguckt, wie man rotiert, wie man addiert. Haben wir uns alles schon angeguckt. Also jetzt kriegt der Fleiß schon so eine Idee, ne? Wie könnte man jetzt so einen Ausdruck auswerten in Hardware? Naja, indem ich diesen Ausdruck oder Teile davon immer wieder in meine ALU reinstecke. Als erstes stecke ich die zwei Operanden rein und sage multipliziere. Dann kommt was raus, merke ich mir. Dann stecke ich die zwei als Operanden rein und sage addieren. Ratterklacker, ratterklacker, das was rauskommt, merke ich mir. Und so Schritt für Schritt. Immer wieder Schritt, Schritt, Schritt. Die ALU wird mit jedem Schritt genau eine solche Operation machen. Was wir uns noch nicht angeguckt haben, waren die drei hier unten. Da kommen wir noch drauf. Das sind nämlich so ein bisschen fiese Dinger. Die gehen so nicht. Es gibt keine ALU, die so mit einem Schritt dividieren kann oder so. Das ist ein Spezialfall. Kommen wir noch drauf. Auch hier kann man dann trotzdem noch wieder sagen, naja, auch so, nicht jede CPU kennt alle Rechenbefehle. Beispielsweise Multiplikation, Division, weil sie halt so ein bisschen aufwendig ist. Wie gesagt, gibt es CPUs, die können keine Division. Punkt. Okay. Es gibt auch welche, die können nicht multiplizieren. Okay. Es gibt welche, die können nicht rotieren. Okay, nicht so schlimm. Also muss man auch wieder manuell gucken, was kann meine CPU eigentlich? Jetzt ist die Frage, was machen wir denn, wenn eine CPU irgendwas nicht kann? Jetzt will natürlich keiner den C-Programmierer einschränken und sagen, ja, du darfst ein schönes C-Programm schreiben, aber Multiplikation, nö. Da könnt ihr euch vorstellen, so ein C-Compiler, den will keiner. Ne? Ein C-Compiler, der nicht alles kann, was im C-Standard steht, ist lästig. Wir müssen unter der Haube praktisch dann umbauen, genau. Und wenn da eine Multiplikation vorkommt, dann müssen wir unter der Haube irgendwas tun, was so aussieht nach oben, als wenn es eine Multiplikation gewesen wäre. Ein paar Beispiele habe ich hier. Also sagen wir mal, ich möchte das, was in R1 steht, invertieren und nach R2 schreiben. Das wäre jetzt ein unärer Befehl, also in C oder C++ oder Java, diese Schlange. Können, also den Befehl, weiß nicht, kenne ich überhaupt eine CPU, die das kann? Ich glaube nicht. Aber was die meisten oder alle CPUs eigentlich können, sie können verxordern. Und ein verxordern mit lauter Einsen invertiert alle Bits. Eine Negation Nächster unnäherer Befehl ist auch wieder so ein Ding. Wir haben eine ALU gebaut, die ja eigentlich immer zwei Inputs kriegt. Jetzt haben wir aber nur einen. Also wäre das ein Spezialfall. Jetzt könnte man sagen, den Spezialfall werde ich dadurch los, dass ich, sagen wir mal, eine 0 nach R2 kopiere und von R2 R1 abziehe. Das ist im Prinzip das Gleiche. Nur mit dem Unterschied, hier haben wir natürlich jetzt wieder einen Befehl, der zwei Parameter hat, die in die ALU reingehen, und einen Befehl, ein Ergebnis, was aus der ALU unten wieder rauspotzelt, unser Standardfall. Ja, also sagt man häufig, ne, dann lassen wir die Negation doch weg, die brauchen wir eigentlich nicht. Subtraktion brauchen wir eh. Eine Konstante nach R2 zu kopieren, das brauchen wir wohl sowieso auch. Ne? Das ist ja auch so ein Befehl, den man gut brauchen kann. Die zwei brauchen wir eh. Eine Negation, ja, minus x zu berechnen, wie oft kommt das vor im Programm? Wenn es überhaupt vorkommt, selten auf jeden Fall, dann lassen wir das doch einfach weg. Jo, viele Prozessoren können jetzt das nicht. Also sowas x gleich 13. Kopiere Konstante nach Variable, können sie nicht. Wir werden noch später darauf kommen, warum sie das so nicht können. Kann man aber natürlich auch nachmachen, indem man sagt, naja, eine 0 erzeugen kann ich. Beispielsweise, wenn ich R1 und R1 für x oder, kommt immer 0 raus, egal was drin steht. An der Stelle, wo eine 1 steht, für x oder x mit einer 1, ist 0. An der Stelle, wo eine 0 steht, für x oder mit einer 0, gibt auch eine 0. Also kommen da lauter Nullen raus. Also wäre das das gleiche wie move 0 nach R1. Ja. Und sowas, das brauchen wir eh. Ne? Addiere Konstante dazu. Also kann man diesen move Konstante nach R1 Befehl auch nachmachen. Warum ist das auch wieder schön? Naja, es ist wieder insofern schön, das sind wieder zwei Parameter. Ist kein Standard für uns. Ne? Unser ALU macht alles mit drei Werten. Ja, nehmen wir halt drei. Geht auch. Ja, und auch da muss man sagen, ja, oder frage ich euch mal, braucht man diesen Befehl? Und wenn ja, wie häufig? Habt ihr Beispiele? Ja. Ein Beispiel. Vorschleife, das ist dann irgendein VI gleich 0, I kleiner irgendwas. Ja, wobei da muss man dann natürlich dazu sagen, da ist das I, das, die Konstante 0 vielfach. Soll heißen, ich brauche den zweiten Befehl eigentlich gar nicht, es reicht mir schon der eine. Und so ein Return 0 oder 1 als Fehler oder Nicht-Fehler, was man häufig hat. Ja, Return 0 geht einfach. Return 1, okay. Kann man sich dann wiederum überlegen, als Programmierer, was heißt das für mich als Programmierer? Sollte heißen, ich sollte, wenn es irgendwie geht, immer die 0 zurückgeben. Naja, nicht immer, das macht dann vielleicht keinen Sinn, dann kann ich es auch weglassen. Ne? Naja, aber ich kann mir ja überlegen, gibt meine Funktion einen Fehler zurück oder gibt es einen okay zurück? Heißt die 1 jetzt Fehler oder heißt die 1 jetzt okay? Deshalb ist es bei vielen Programmen so gemacht, dass die 1 heißt Fehler. Und die 0 heißt alles okay. Dann ist nämlich der Standardfall der schnelle, einfache Fall. Und wenn ein Fehler auftritt, na okay, dann geht es ja meist eh den Bach runter. Und ob es dann schnell oder langsam geht, ist einem wurscht. Also insofern immer Fehler zurückgeben, wenn. Ja, und ansonsten, wer hat es gerade gesagt, mit der Vorschleife, gutes Beispiel, typisches Beispiel, das ist, glaube ich, die Stelle, wo man am meisten Konstanten braucht. Jo, ich habe gesagt, Multiplikation kommt meistens nicht vor. Multiplikation mit einer Zweierpotenz ist allerdings kein Problem. Die können wir ersetzen durch ein entsprechendes Shiften. Multiplizieren mit einer Nicht-Zweierpotenz, ein bisschen schwieriger. Aber multiplizieren mit 5, könnte man sagen, ist dasselbe wie multiplizieren mit 4 und noch einen draufaddieren. Also mit 4 multiplizieren und den Wert noch einmal draufaddieren. Und das kann ein Compiler jetzt durchaus machen. Wenn er da irgendwie Multiplikation mit Konstante sieht, dann kann er das durch entsprechendes Shiften und Addieren nachmachen.
Ja. Zu dem Move nochmal, ich meine, bei uns ist ja eh so, dass das gewisse 0, glaube ich, fest verdrahtet ist auf 0.
Mhm.
Das heißt, man kann es ja sowieso immer durch eine Instruktion ersetzen.
Genau.
Ja.
Also in unserem Fall könnte man es ersetzen durch Addiere, Konstante und Register 0. Da ist immer die 0 drin. Man schreibt es irgendwo hin, dass es sozusagen Move Konstante nach Register. Jo, Division kann man sich vorstellen. Division mit einer Zweierpotenz ist entsprechend ein Shift in die andere Richtung. Was die meisten jetzt nicht so kennen, ist ein Modulo Zweierpotenz. Ja, Modulo Zweierpotenz geht auch. Das ist letztendlich ein Verunten mit entsprechender Bitmaske. Also hier mit 3, die letzten 2 Bits sind 1. Wo kommt das her? Ah, wenn ich eine Zahl habe, dann schreibe ich sie normalerweise als A0 plus A1 mal 2 plus A2 mal 4 plus und so weiter. Ja, und das sind meine Ziffern. Ja, und wenn ich jetzt sagen wir mal Modulo 4, das heißt ja, ich teile durch 4 und nehme den Rest. Alles, was da vorne steht, ist durch 4 teilbar. Das will ich nicht haben. Bei Modulo 4. Was ich haben will, sind also die letzten, in diesem Fall die letzten 2 Bit. Ja, und das kann ich auch machen, wenn ich einfach verunde mit 0, 0, 0, 0, 1, 1. Dann verunde ich alle Koeffizienten mit 0, alle vorderen. Und nur die hinteren verunde ich mit 1. Sprich, bei der Zahl kommt dann raus 0, 0, 0. A1, A0 und das ist genau das, was ich haben will. Also auch da, Zweierpotenzen sind immer eine feine Sache. Also wer jetzt was mit High Performance haben will und dem Compiler die Sache erleichtern will, der hat immer Array-Größen mit Zweierpotenzen, Puffergröße, Zweierpotenzen, wenn ihr irgendwas skaliert, irgendwelche Graphen oder was skalieren wollt, nimmt eine Zweierpotenz, dann geht das alles flotter und einfacher. Speziell natürlich auch auf kleinen Mikrocontrollern, die dann eben eine Multiplikation oder sowas nicht haben. Jo, letzter Schritt sozusagen, was wir noch brauchen. Also wir können jetzt Variablen beschreiben und auslesen und Ausdrücke rechnen. Was jetzt noch übrig bleibt, sind natürlich diese ganzen Kontrollgeschichten. Irgendwie so bedingte Ausführungen, Schleifenausführungen, verschiedenster Art. Und ja, gut, das Letzte, die meisten Leute brauchen es nicht, aber wir werden es hier ganz massiv brauchen, Goto-Geschichten. Wie kann man das machen? Kleines Beispiel dazu. Sagen wir mal, wir haben eine Vorschleife. Typische Vorschleife, irgendwie so von 0 bis 16 hochzählen und diese Anweisung in diesem Falle einfach 16 Mal ausführen. Dann kann man Kerning-Henrici, C-Bibel, kann man nachgucken, was heißt denn jetzt oder wie ist eine Vorschleife definiert. Und da steht schon mal drin, naja, das, was da vorne steht, schreibst du vor die Schleife. Das, was als Bedingung da steht, das schreibst du als Bedingung einer Weilschleife hin. Und das I++, oder egal was da steht, in diesem Fall I++, das schreibst du als letzte Anweisung in die Weilschleife rein. Und ansonsten das, was hier in der Schleife steht, kommt dazwischen. Nicht drüber nachdenken, tun. Steht so im Standard. Gilt für C++ und Java entsprechend. Jo, und wenn man sich dann anguckt, was heißt eine While-Schleife? Ja, While-Schleife ist auch irgendwo definiert als abweisende Schleife. Soll heißen, die darf nicht ausgeführt werden, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Gegebenenfalls auch gar nicht ausgeführt werden. Kann man sich überlegen, naja, dann machen wir die While-Schleife so, wir springen erst einmal zu einem Test. Bei dem Test überprüfen wir die Bedingungen, die übernehmen wir 1:1, nicht drüber nachdenken, einfach reinkopieren. Wenn die Bedingung wahr ist, springen wir wieder nach oben zur Loop. Ja, und das, was in unserer Schleife drin steht, dieser Teil hier, der ist 1:1 von da abgekupfert. Was vor der Schleife steht, ist 1:1 von da abgekupfert. Also auch nichts Magisches, das kann man als Compiler einfach, ja, so ein Pattern-Matching, ne? Da schläft vor mit 3-4 Teilen. Die Teile sortiere ich ein bisschen um, klebe sie entsprechend so zusammen und fertig. Jo, und das kann man sich angucken. Für alle heute gebräuchlichen Programmiersprachen, also Programmiersprache jetzt in meinem Sinne, also jetzt nicht irgendwie so ein Prolog oder so ein Zeugs, so ein abstruses Zeug, sondern eher im Sinne von, wo ich einen Algorithmus selber hinschreibe. Für all diese Sprachen gibt es so allgemeine Regeln, so Pattern Matching, die Teile nimmst du, würfelst ein bisschen durcheinander, klebst sie zusammen und dann hast du deinen Code. Und ihr habt, oder könnt euch vorstellen, das, was jetzt hier steht, ist natürlich schon mal sehr viel, also jeder einzelne Schritt ist sehr viel einfacher als diese Vorschleife, die am Anfang da stand. Und das Gleiche gilt jetzt für alle anderen derartigen Konstrukte. Es gibt überall so allgemeine Abbildungen. Noch ein paar Beispiele dafür. Also hier so eine If-Anweisung, allerdings jetzt mit was Komplexerem. Ihr könnt euch jetzt überlegen, also das ist hier jetzt eine Und-Bedingung, das erste muss wahr sein und das zweite. Jetzt kann man sich das im Hirn umgedreht denken und sagen, ja, wenn das erste nicht erfüllt ist, dann soll Anweisung nicht ausgeführt werden oder anders ausgedrückt, soll übersprungen werden. Also ersten Teil nehmen, nicht davor schreiben, wenn nicht erfüllt, dann überspringe die Anweisung. Zweite Teil genauso, wenn der nicht wahr ist, also wenn nicht A nicht gleich 0, dann Anweisung überspringen. Auch da einfaches Pattern Matching letztendlich. Gut, jetzt kann man in irgendwelchen Optimierungsschritten hinterher natürlich sagen, okay, nicht A nicht gleich 0 kann ich ersetzen durch A gleich 0. Nein. Wer kennt das Gegenbeispiel? Kann man eine Weile drüber nachdenken. Das sind ja so Stellen, wo dann manchmal die Compiler irgendwelchen Murks bauen. Weil das doch erstmal so aussieht, als wenn, ne? Muss ich euch dazu sagen, also wenn A eine Integerzahl ist, dann habt ihr recht. Dann kann man es entsprechend vereinfachen. Wie schaut das aus bei einer Floating-Point-Zahl? Wann ist die Zahl? Ich nehme eine Zahl, vergleiche auf 0, und wenn dem nicht so ist, nämlich das Gegenteil. Ja, das kann sein, wenn A. Ja?
Ja, Float auf Gleichheit vergleichen ist sowieso sehr gefährlich, wenn man bedenkt, zwei arithmetisch eigentlich gleiche Zahlen könnten, aber nicht Genauigkeit, wenn man sich voneinander abzieht, etwas mehr oder weniger.
Ja, okay, also man sollte vielleicht nicht unbedingt. Ich sage dir aber, die Konstruktion kommt sogar häufiger mal vor im Code. Also wer viel mit Floating Point rummacht und Matrizen und was weiß ich, invertieren und so, der macht damit eventuell mal rum und schreibt es auch so hin. Und das hat eine Bedeutung. Ja. Not a number. Not a number ist nicht null. Also, da kommt wahr raus. Also kommt da falsch raus. Soll aber nicht. Also, not a number ist nicht null, ist auch nicht ungleich null. Das ist noch ein dritter Fall. Und deshalb kann ich den da so nicht mitverrechnen. An der Stelle. Okay, aber kann man sich als Compiler entsprechend angucken. Hier a größer b. Wenn es nicht Floating Point ist, dann kann man das Ding als umdrehen als b kleiner gleich, umgekehrt a kleiner gleich b, entsprechend noch ein bisschen vereinfachen. Jo, okay, haben wir noch vereinfacht, das war das, was ich gerade erzählt habe. Jo, was man jetzt, also so eine Idee habt ihr vielleicht schon gekriegt. Egal, was ich hier gemacht habe, letztendlich ist immer was rausgekommen in der Art Goto irgendwo hin oder Goto mit einer Bedingung. Nun, guckt es euch nochmal, ich blätter nochmal zurück. Hier bei der Vorschleife am Anfang, das war letztendlich ein Goto-Ende und bedingtes wieder zurückspringen. Oder auch hier bei diesem bedingten if, auch da ist es letztendlich ein bedingter Sprung irgendwo hin. Und das könnt ihr euch jetzt überlegen für Switch-Anweisungen, für do-while, für naja, was es noch so alles gibt in den einzelnen Programmiersprachen. Ihr kommt damit aus, wenn ihr diese zwei Anweisungen habt. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch. Es gibt doch so abstruse Schleifen, Bedingungskonstrukte, müsste man sich jetzt noch einmal überlegen, was weiß ich, while Schleifen, da gibt es ja jetzt noch ein Continue und ein Break drin. Ja, ein Continue ist letztendlich ein Sprung wieder zum Test. Ein Break ist ein Sprung hinter die Schleife und das gleiche gilt für die Vorschleife und so weiter. Also nehmt einfach mit. Ich kann so lange an dem Code rumdrehen und machen, bis letztendlich irgendwas rauskommt, was immer nur genau diese zwei Instruktionen braucht. Plus natürlich die ganzen Rechengeschichten, aber die haben wir schon. Fragen dazu? Jo, jetzt sagen die meisten Leute, wir bauen die CPU nachher genau so, dass wir genau die zwei Dinge danach machen können. Ich behaupte eher umgekehrt. Die Programmiersprachen sind genau so gemacht, weil die CPUs nämlich genau das können und sonst nichts. Eine CPU kann keine Schleife. Eine CPU, werden wir demnächst sehen, macht immer eine Instruktion, fertig, neuer Zustand. Nächste Instruktion. Damit muss alles abgehandelt sein. Ja. Okay, ja. Naja, nicht wirklich, also ein bisschen, aber. Nee. Können wir uns mal angucken, es ist eigentlich keine Schleife unter der Haube. Unter der Haube ist es auch immer eine Instruktion ausführen. Nur, dass die Instruktion den Programmcounter in dem Fall nicht weiterzählt. Aber sie kann beispielsweise durch Interrupts oder so unterbrochen werden oder Pagefaults oder so. Jo, okay, dann danke ich euch. Dann sehen wir uns wieder am Donnerstag. Dankeschön.